Deutschlandfunk. Der Tag.
Viele Bürgerinnen und Bürger des Landes arbeiten schwer und verdienen viel zu wenig, wenn ich eine Forderung hier nochmal unterstreiche. Ich setze mich ein für 12 Euro Mindestlohn. Das will ich im ersten Jahr meiner Kanzlerschaft durchsetzen.
Olaf Scholz haben wir da noch einmal gehört aus dem Wahlkampf für die SPD im vergangenen Sommer. Klingt irgendwie wie aus einer längst vergangenen Zeit, weil seit Russlands Überfall auf die Ukraine so vieles anders ist. Beim Thema Mindestlohn allerdings kann Hubertus Heil, der Arbeits- und Sozialminister von der SPD, heute im Bundestag Vollzug melden.
Wenn wir aber darüber reden, wie wir in dieser Zeit die Gesellschaft zusammenzuhalten, dann hat das auch mit anständigen Löhnen zu tun, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir mit diesem Haushalt heute endlich die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro beschließen. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition dafür.
Mit dieser Entscheidung verletzt die Ampel allerdings auch einen wichtigen Grundsatz bei uns, dass der Staat sich nämlich raushält, wenn es um Löhne und Gehälter geht. Das sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter sich regeln. Mein Kollege Volker Findhammer erklärt uns gleich, warum sich die Regierung davon nicht abhalten lässt. Und an Tag 100 von Russlands Krieg gegen die Ukraine erzählt unsere Russland-Expertin Sabine Adler außerdem, wie die russischen Besatzer mit aller Gewalt versuchen, die eroberten Gebiete zu unterwerfen und warum dieser Krieg vermutlich noch viele, viele Monate weitergehen wird. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 3. Juni 2022. Ich bin Jasper Barenberg. Hören wir noch einen Augenblick rein in die Rede von Arbeitsminister Hubertus Heil heute Vormittag im Bundestag zum Thema Mindestlohn.
Ich war gestern in der Reinhardtstraße gegenüber übrigens der Parteizentrale der FDP. Da gibt es einen Friseursalon. Ich habe mit der Friseurmeisterin gesprochen, Frau Speer, die in diesem Friseursalon mit einer Kollegin und einer Auszubildenden arbeitet. Ich habe sie gefragt, Mensch, ich höre jetzt immer von Arbeitgeberverbänden, das ist so ein Druck auf die Wirtschaft, dass wir jetzt auf 12 Euro gehen. Und die sagt, ja, das ist eine Aufgabe für mich. Aber ich will, dass meine Beschäftigten anständig bezahlt werden. Ich will fairen Wettbewerb. Ich will nicht, dass Menschen, die mit harter Arbeit, mit einem Friseurhandwerk, was ein ordentlicher Ausbildungsberuf ist, abgespeist werden mit Löhnen, mit denen sie nicht über die Runden kommen. Die Frau ist für den Mindestlohn von 12 Euro.
Also die Frau ist schon mal für den Mindestlohn, sagt dann Hubertus Heil. Und nehmen wir gleich unseren Korrespondenten in Berlin mit dazu. Volker Findhammer, grüß dich.
Hallo, ich grüße dich, Jasper.
Du hast ja mitgehört, also in meinen Ohren ist das ja ein sehr schönes Beispiel dafür, wie sich Politiker am liebsten selbst sehen und präsentieren. Ganz nah bei den Menschen, und das gilt im Fall von Hubertus Heil und seinem Beispiel mit dem Friseurladen natürlich nur, wenn die Chefin dort genau das eigentlich lobt und meint, was sich der SPD-Politiker Hubertus Heil so zurechtgelegt hat. Oder wie liest du das?
Naja, man kann es auch ein bisschen breiter sehen. Auch die Arbeitgeber haben ja nichts gegen höhere Mindestlöhne. Das hatte selbst Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger heute noch mal erwähnt. Die wehren sich nur gegen das Verfahren, wie das jetzt umgesetzt wird. Also gegen prinzipiell höhere Löhne hat niemand was. Allein die Arbeitgeber sagen immer, das ist eine Sache der Tarifpartner. Da soll sich jetzt die Politik nicht einmischen. Aber dass eben steigende Preise auch umgekehrt zu höheren Löhnen führen, dagegen gibt es jetzt kaum Widerstand. Auch nicht aus der Union. Selbst wenn die sich heute enthalten hat, da wird dann viel lieber auf das Verfahren geguckt. Also da sind natürlich weitere politische Implikationen dabei, dass man eben nicht mit der Koalition so einfach mal mitstimmen will.
Also erstmal können wir sagen, die SPD hat im Bundestagswahlkampf versprochen, den Mindestlohn auf 12 Euro hochzusetzen. Die Ampelparteien haben sich da untereinander darauf verständigt und das verabredet. Und jetzt wird es so gemacht. Im Grunde also eine ganz unspektakuläre Sache im Bundestag heute, oder?
Naja, so ganz unspektakulär war es dann doch nicht. Die klare Mehrheit der Koalition stand, das war zu erwarten. Aber die Enthaltung der Union ist ja auch als ein gewisses politisches Signal zu verstehen. Da gab es tatsächlich auch einen gewissen Druck der Arbeitgeber, die nach wie vor gesagt haben, im Prinzip haben wir nichts dagegen, wenn der Mindestlohn schneller steigt. Aber das soll eine Sache der Tarifpartner bleiben. Und dass jetzt die Mindestlohnkommission, die erst 2015 eingesetzt wurde, dass die jetzt quasi per Gesetz einmalig ausgehebelt wird. Das ist für die Arbeitgeber ein Eingriff in die Tarifautonomie. Und seitens der BDA wurden da beispielsweise auch zwei Gutachten erstellt oder in Auftrag gegeben, die genau zu dieser Einschätzung kommen, dass das ein Eingriff in die Tarifautonomie sein kann. Und die behalten sich möglicherweise auch noch verfassungsrechtliche Schritte dagegen vor. Also, dass sie eventuell dagegen klagen. Allein die Union spielt ja dann doch nicht so richtig mit. Also man hatte doch keinen politischen Bündnispartner gehabt in dieser ganzen Auseinandersetzung. Die Union hätte heute auch mit Nein stimmen können, aber sie hat sich enthalten, weil sie sehr genau weiß, dass das ein Thema ist, das in der Bevölkerung ziemlich schlecht ankommen würde, wenn man sich dagegen stellt, denn du hast den Arbeitsminister schon eingespielt. Er und alle Befürworter sagen, das betrifft jetzt über 6,5 Millionen Menschen oder 6,2 Millionen Menschen in Deutschland und das sind gleichzeitig die Wählerinnen und Wähler, um die es hier geht. Und dann war die SPD-Abgeordnete Katrin Michel aus Bautzen, die hat beispielsweise gesagt, in meinem Wahlkreis bedeutet das eine Lohnanhebung für 26% der Beschäftigten, also ganz konkret für Ostdeutschland gesprochen. Das heißt, bei dem Thema liegt eine gewisse politische Dynamik drin und das kann niemand abstreiten.
Und der Hubertus Heil hat ja am Bundestag, glaube ich, auch gesagt, dass es für viele Menschen in Ostdeutschland gerade vermutlich die mit Abstand höchste Lohnerhöhung sein könnte, die sie überhaupt in ihrem Leben erleben werden. Das sind natürlich gewichtige Argumente. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, bei uns legen eigentlich Gewerkschaften und Arbeitgeber die Höhe von Löhnen und Gehältern fest. Es gibt zwar für den Mindestlohn jetzt diese Kommission, die wird aber ausgehebelt. Mit welcher Begründung hebelt denn die Bundesregierung dieses eigentlich verabredete Verfahren jetzt aus?
Nun, die wesentliche Begründung ist, dass das ja ein einmaliger Akt sein soll, um den Mindestlohn auf ein existenzsicherndes Niveau anzuheben. Die Mindestlohnkommission sitzt ja alle 2 Jahre zusammen, schaut sich die wirtschaftliche Entwicklung an und hat daraufhin nach dem Start von 8,50 Euro vor einigen Jahren beim Mindestlohn immer schrittweise den Mindestlohn angehoben. Auch zum Jahresbeginn wurde ja schon angehoben und Mitte Juli steigt er nochmal auf 10,45 Euro. Aber diese Mindestlohnkommission bleibt in ihren Entscheidungen immer hinter den allgemeinen Lohnentwicklungen ein Stück weit hinterher. Da werden die 12 Euro zwar auch erreicht werden, aber erst 2023 oder vielleicht erst 2024. Und jetzt kommt natürlich die Politik ins Spiel und das klare sozialdemokratische Bewusstsein dieser Bundesregierung, die gesagt hat, nein, wir wollen, dass das schneller geht, dass der Mindestlohn auf ein existenzsicherndes Niveau angehoben wird. Und da wurden diese 12 Euro ausgeguckt im Bundestagswahlkampf. Mittlerweile wäre das sogar schon ob der Inflation wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Also man möchte oder wollte politisch, dass dieser Prozess der Lohnanhebung beschleunigt wird, dass die Löhne im Niedriglohnbereich zumindest existenzsichernd sind. Also dass die Menschen davon Miete und sonst was alles auch ihre Altersvorsorge bezahlen können und der Staat nicht immer über Sozialhilfe und andere Zuschüsse da eingreifen muss. Das war eine klare politische Absicht und insofern wurde die Arbeit der Mindestlohnkommission per Gesetz einmal ausgehebelt. Jetzt heißt es natürlich, das soll ein einmaliger Akt sein, aber auf der anderen Seite ist die Angst natürlich groß, aus dem einmaligen Akt könnte auch ein mehrmaliger Akt werden, also dass sich das Ganze vielleicht in einigen Jahren unter Umständen wiederholt.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, also wer mit dieser Begründung überzeugen will, der muss ja auch sich anhören, dass man sagen könnte, also wenn sich der Staat jetzt einmal einmischt und das politisch entscheidet, dann könnte er das auch jederzeit wieder tun. Andererseits reden wir natürlich in Zeiten, die sich nochmal erheblich verändert haben, grundsätzlich verändert haben, seit das im Wahlkampf ein großes Thema war, seit das im Koalitionsvertrag verabschiedet wurde. Wir haben eine galoppierende Inflation. Alle merken, dass die Lebenshaltungskosten steigen, dass die Energiekosten durch die Decke schießen. Kommt das quasi jetzt der Ampel noch zugute und mildert so ein bisschen den Widerstand, den es auf Arbeitgeberseite meinetwegen oder bei anderen noch geben könnte, weil man merkt irgendwie, das ist jetzt eigentlich die richtige Sache.
Ja, ich glaube, das kann man guten Gewissens sagen, zumal ja diese ganze Inflationsdynamik und diese Preisexplosion, die gab es ja noch gar nicht, als die Diskussion begonnen hatte, also im Bundestagswahlkampf oder auch als der Koalitionsvertrag geschrieben wurde, da hatte man so eine leichte Ahnung, dass die Preise in die Höhe gingen, weil ja vor allen Dingen die Energiepreise gestiegen waren, aber diese Dynamik, die wir im Moment erleben mit Inflationsraten so um die 8% möglicherweise im gesamten Jahresverlauf, die war noch gar nicht erkennbar und insofern sind diese 12 Euro ja nur ein Zwischenschritt, der faktisch von der Inflation eigentlich schon wieder überrannt wird und man kann dann nur abwarten, wie dann die nächsten Erhöhungsschritte der Mindestlohnkommission aussehen. Die wird ja wieder politisch eingesetzt, also ab dem kommenden Jahr soll die wieder ihre paritätisch besetzten Entscheidungen treffen und dann darf man gespannt sein, welche Ergebnisse dann da formuliert werden. Aber das grundsätzliche Problem, das wir jetzt gerade angesprochen haben, also dass eben die Mindestlohnkommission nicht gefeit ist vor weiteren politischen Eingriffen, das bleibt faktisch bestehen, auch wenn die Koalition im Moment sagt oder im Moment beteuert, das wollen wir in Zukunft nicht mehr tun.
Also ein Risiko siehst du doch schon, dass das wieder passieren könnte, jetzt wo man einmal gesündigt hat.
Es hat ja funktioniert. Warum soll das bei späteren Situationen, wenn wir beispielsweise eine fortdauernde hohe Inflationsrate haben und die Mindestlohnkommission nur in sehr zögerlichen Schritten den Mindestlohn anhebt, warum soll es da nicht eine politische Initiative wiedergeben? Es ist ja mit dem Gesetzesvorhaben für die Zukunft nicht ausgeschlossen worden. Es ist zwar gesagt worden, es ist ein einmaliger Akt, aber einen Ausschluss für die Zukunft gibt es nicht.
Volker, ich danke dir. Nach Berlin, vielen Dank.
Gerne.
Wir werden siegen, das ist von Präsident Volodymyr Selenskyj in Kiew heute zu hören. 100 Tage nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine und aus dem Kreml in Moskau. Wir werden unsere Militäroperationen fortsetzen, bis alle Ziele erreicht sind. Im Augenblick geht es dabei vor allem um die Regionen Donetsk und Luhansk. Sabine Adler gehört seit dem 24. Februar zu unserem Team von Russland-Expertinnen, die uns die wichtigsten Entwicklungen in der Ukraine erklären. Sabine, grüß dich nach Berlin.
Hallo, schöne Grüße nach Köln.
Reden wir, Sabine, an Tag 100 erstmal über Severodonetsk, eine Stadt, die früher etwa 100.000 Einwohner hatte. Viele sind jetzt geflohen, weil sie so lange inzwischen schon hart umkämpft ist. Unter schwerem Artilleriebeschuss durch die russischen Truppen liegt. Es gibt auch Kämpfe in der Stadt. Eine Stadt, die der Kreml einnehmen und kontrollieren will, um die gesamte Region Luhansk zu kontrollieren und besetzen zu können. Was ist da im Moment die wichtigste Entwicklung?
Also Severodonetsk ist eine Stadt, die auch so wichtig ist, weil sie quasi als Ersatzhauptstadt für Luhansk, das ja besetzt war von den pro-russischen Separatisten seit 2014. Also die hat auch so eine gewisse symbolische Bedeutung. Und jetzt ist es so, dass sich die Kämpfe mehr verlagern nach Lysychansk. Das ist eine sehr großflächige Industriestadt. Und man versucht jetzt von russischer Seite die Kämpfe weiter in Richtung Westen zu verlagern. Denn nachdem das Gebiet, die Oblast, wie man sagt, Luhansk fast besetzt ist, fast vollständig besetzt ist von den russischen Streitkräften, soll es jetzt weitergehen in Richtung Donetsk. Da ist nämlich diese gesamte Oblast nicht besetzt. Da gibt es eben diese wichtigen Städte wie Kramatorsk und Slawiansk, die eingenommen werden sollen. Und diese gesamte Region, das, was wir bezeichnen als Donetsk-Becken, oder die Region Donetsk, die hat ungefähr 1,6 Millionen Einwohner und von denen sind 340.000 Menschen nicht geflohen, also aus der Region Donetsk, nicht mit Luhansk zusammen, sondern eben diese eine. Und die Menschen sind also darauf vorbereitet, dass die Kampfhandlungen auch in diese Richtung gehen. Aber die russische Seite rechnet damit, insbesondere der russische Militärnachrichtendienst, dass jetzt vermutlich die ukrainischen Partisanen sich das Gebiet von Luhansk zurückerobern werden. Und tatsächlich ist das auch die Linie in Kiew, dass man natürlich sehr wohl sieht, man verliert da jetzt Gebiet. Ungefähr 20% des Territoriums der Ukraine sind in russischer Hand. Auch im Süden das Gebiet Cherson zum Beispiel oder Saporischje. Aber da vollziehen sich jetzt Entwicklungen, dass im Schatten sozusagen der Kämpfe im Donbass im Süden die ukrainischen Einheiten versuchen, den Russen die Geländegewinne wieder abzujagen. Und das ist eine Haltung, die in Kiew bestärkt wird und ganz, ganz stark unterstützt wird auch. Denn man sagt, selbst die Gebiete, die jetzt besetzt sind, die sollen es nicht bleiben. Wir werden uns die zurückholen, sobald wir in der Lage dazu sind.
Eine Stadt, die lange umkämpft war und jetzt inzwischen seit einiger Zeit schon vollständig in der Hand der russischen Truppen ist Mariupol. Wir erinnern uns alle noch, wie die letzten Kämpfer im Azov-Stahlwerk dann am Ende aufgegeben haben. Wie versuchen die Besatzer die Stadt, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, tatsächlich dann ganz zu unterwerfen?
Das machen sie auf ganz verschiedene Weise und alles, was sie jetzt tun und wie sie jetzt vorgehen, erinnert an die Vorgehensweise im Jahr 2014, als sie in der Ostukraine Stadt um Stadt eingenommen haben. Damals ging das nicht mit solchen schweren Kämpfen und Verwüstungen einher, aber es war eher so eine Art hybrider Krieg. Die Machthaber, die ukrainischen Bürgermeister und so weiter, die wurden einfach abgesetzt, mit Gewalt zum Beispiel verschleppt, gefoltert, irgendwo gefangen gehalten. Und dieses Mal ist es so, dass die Besatzer ein ähnliches Regime aufbauen, das abrechnet mit den alten Kräften, die im Grunde genommen auf diesem ukrainischen Gebiet das Sagen hatten. Also sprich, in Mariupol läuft das jetzt so, es wurde ein sogenanntes Gericht eingerichtet und es beginnen Verfahren gegen ganz normale Beamte und Amtsträger aus dieser ukrainischen Zeit in der Stadtregion. So ist zum Beispiel ein Bürgermeister von einem Dorf zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er eine pro-ukrainische Haltung eingenommen hat. Dann ist ein Beamter durch ein Erschießungskommando hingerichtet worden in diesen Tagen. Oder in dem Dorf Jelenivka sind Dutzende Freiwillige inhaftiert worden, die im März und April bei der Evakuierung der Einwohner von Mariupol geholfen haben und die auch versucht haben, Lebensmittel und Wasser in die Stadt zu bringen. Auch die warten im Gefängnis auf ein Gerichtsurteil. Und eine ukrainische Richterin, die während dieses Kriegs in der Ostukraine Verfahren gegen Separatisten geführt hat, die wartet jetzt auch auf ihre Urteilsverkündung und sie soll gefoltert worden sein. All das, diese Informationen haben uns erreicht von dem geflohenen Bürgermeister von Mariupol, das ist Vadim Boitschenko, und der hat das gegenüber Zensornet, einem ukrainischen Nachrichtenportal, erzählt. Und eine andere Quelle, sein Berater nämlich, Petro Andruschenko, der sagt, wie die Besatzungsbehörden jetzt in der Stadt selbst vorgehen. Da ist es so, dass sie durch die Straßen laufen, sich die Gebäude ansehen und schauen, welche Gebäude so zerstört sind, dass sie abgerissen werden müssen und wo Menschen noch drin leben. Zu diesen Menschen geht man, zu diesen Mietern, und sagt ihnen, dass sie rausgesetzt werden, zum Beispiel in Wohnheime gebracht werden oder auf russisches Gebiet, weil man die Wohnung jetzt braucht für diejenigen, für die Arbeiter, die diese alten, zerstörten Gebäude abreißen sollen. Das heißt, da passiert jetzt zweierlei. Es ist Zwangsumsiedlung und Zwangsarbeit angeordnet worden. Und das ganz auf Befehl dieses Chefs von der sogenannten Donetsker Volksrepublik, von Puschilin. Und dies ist der Anfang eines Gewaltregimes, in dem alle Menschen, die eine andere Haltung als eine pro-russische oder pro-separatistische einnehmen, damit rechnen müssen, dass sie in Filtrationslagern inhaftiert werden, dass sie in Gefängnisse kommen, dass sie gefoltert werden. Das ist die Blaupause, die wir aus 2014 kennen, die die Menschenrechtsorganisationen damals ganz genau dokumentiert haben und was sie im Übrigen auch jetzt schon dokumentieren die ganze Zeit.
Wir erleben ja jetzt schon seit einiger Zeit, dass es inzwischen eine Art Stellungskrieg gibt entlang einer Front von vielen Hunderten von Kilometern. Und wir haben in den ersten Wochen immer über die massiven Fehleinschätzungen, über die massiven Fehlschläge und auch die großen Mängel der russischen Armee gesprochen. Jetzt haben wir also diesen Stellungskrieg entlang der östlichen Teile des Landes. Wie steht es für die Russen?
Für die Russen steht es unglaublich schlecht, wenn man sieht, mit welcher Erwartungshaltung sie am 24. Februar einmarschiert sind. Und ich habe gerade heute bei Medusa, dem russischen Nachrichtenportal, das von Riga, also der lettischen Hauptstadt, aus betrieben wird, gelesen, dass es ein Szenario gab, und zwar spricht davon Mikhailo Samus, das ist ein ukrainischer Militärexperte vom ukrainischen Zentrum für Armee-, Konversions- und Abrüstungsstudien. Und dieser Experte Samus, der hat ein wirklich sehr interessantes Szenario geschildert, von dem er meint, so war es geplant. Angeblich hatte Putin den ursprünglichen Plan, dass die Spezialeinheiten an diesem 24. Februar nach Kiew kommen, dann das Team und den Präsidenten Zelensky selbst verhaften oder sogar töten. Und an dessen Stelle, und das war für mich nun wirklich neu, sollte der alte Präsident Viktor Janukowitsch eingesetzt werden. Der sollte also an Zelenskys Stelle kommen. Er hat angeblich schon in Belarus bei Fuß gestanden, auch seine Leute, die dann später das Kabinett bilden sollten. Und dann hat man versucht, eben so ein Szenario sich vorzustellen, dass Janukowitsch als legitimer Präsident erklärt wird. Das hat auch den Zusammenhang, dass ja immer gesagt wurde, der Euromaidan 2013 und 2014, das war ein Putsch und der legitime Präsident Janukowitsch, der sei da weggeputscht worden. In Wahrheit ist er geflohen. Also jetzt sollte er reanimiert werden quasi und dieses ganze Szenario hat nicht funktioniert. Und das, was sich jetzt in diesen 100 Tagen grundlegend geändert hat, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, das ist die Haltung der Ukrainer gegenüber den Forderungen von russischer Seite. Eben zum einen auch Gebietsabtretung, zum anderen die Rückkehr zu den Grenzen vor dem 24. Februar 2022 sowieso, aber auch vor der Okkupation der Krim. Und auch dieser Militärexperte sagt, da finde ich etwas Interessantes. Der schaut nämlich mal auf die Krim und der sagt, ein Kriegsziel für die Ukraine muss auch sein, dass die Schwarzmeerflotte, die russische Schwarzmeerflotte, die in Sewastopol stationiert ist, zerstört wird, dass die Krim entmilitarisiert wird. Denn diese Schwarzmeerflotte hat sich eben als ein destabilisierender Faktor erwiesen. Und das hat die Ukraine lange Zeit, es haben mehrere Präsidenten unterschätzt, vor allem aber Janukowitsch, der einen ganz langen Pachtvertrag noch mal abgeschlossen hat. Diese Schwarzmeerflotte war quasi das trojanische Pferd, das die Ukraine absolut destabilisiert hat. Und da sagt man heute, wir müssen in dem, was wir in diesem Krieg erreichen wollen, unbedingt die Krim mit ins Auge nehmen. Und das fand ich auch eine relativ neue Betrachtung.
Aber wenn die Expertisen der Militärfachleute schon so weit denken, was bedeutet das jetzt für die Frage, die uns alle umtreibt in diesen Tagen, nämlich die Frage, wie wird das einmal enden?
Also wenn man Äußerungen anhört von dem Ex-General Wladimir Schawanow, der heute Duma-Abgeordneter ist und einer der brutalsten Generäle im Tschetschenienkrieg 1999 bis 2004 in etwa war, dann geht der aus von einem Krieg, der 5 bis 10 Jahre dauert. Und zwar bis zur vollständigen Entmilitarisierung der Ukraine und der Entnazifizierung. Wenn man sich jetzt anhört, was ich gerade zitiert habe von dem ukrainischen Militärexperten, der davon ausgeht, dass die Ukraine erst dann in Frieden leben können wird, wenn tatsächlich sie ihr vollständiges Territorium wieder hat und die russischen Truppen abgezogen sind, dann klingt das auch nicht nach einer Aufgabe, die bis Weihnachten zu Ende ist. Also ich glaube, wir müssen uns da auf einige, ja, viele Kriegsmonate einstellen.
Und dann bringe ich noch Annalena Baerbock ins Spiel, die Bundesaußenministerin, die ja schon gewarnt hat. Irgendwann wird die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nachlassen. Irgendwann gibt es, so bitter das ist, so etwas wie Gewöhnung, so etwas wie Ermüdung auf westlicher Seite, auf Seiten der Öffentlichkeiten in den westlichen Staaten. Wie groß ist diese Gefahr, dass wir hinauslaufen auf ein jahrelanges Ringen, über das dann kaum einer mehr berichtet und das dann einfach vonstatten geht, ohne dass jemand wirklich sich noch groß dafür interessiert?
Jasper, ich finde, wir haben es ja auch in der Hand, wir von den Medien, indem wir hingucken, indem wir dafür Platz einräumen, indem wir immer wieder den Fokus darauf richten und das eben nicht gestatten. Denn wir müssen uns auch klar machen, wenn wir da nicht hingucken, sind auch die EU-Länder bedroht. Denn diese Schwäche wird Wladimir Putin ausnutzen. Er wird im Zweifel auch EU-Länder angreifen oder auch benachbarte Länder, zum Beispiel die kleine Republik Moldau. Das heißt also, wir können ja nicht damit rechnen, dass Putin es sein lässt und dass er sagt, es guckt keiner mehr hin, gut, dann können wir ja aufhören. Das Gegenteil wird der Fall sein. Es wird so sein, dass wir der Ukraine zur Seite stehen müssen, zu unserer eigenen Sicherheit. Natürlich, um der Ukraine beizustehen in diesem Kampf, aber auch, um zu verhindern, dass dieser Krieg Schule macht und tatsächlich ein denkbares Szenario wird für russische imperiale Politik. Da muss die westliche Staatengemeinschaft zusammenstehen und Putin immer wieder klar machen und im Übrigen auch anderen Diktatoren mit solchen Überlegungen, dass diese imperiale Politik zum Scheitern verurteilt ist. Und das haben wir auch in der Hand.
Und zum Schluss heute noch eine dringende Empfehlung. Benjamin Hammer war als unser Israel-Korrespondent hier schon oft im Podcast zu Gast. Demnächst endet seine Zeit in Tel Aviv. Bevor er aber seine Koffer packt, muss er sich unter anderem um seinen Olivenbaum auf seinem Balkon in Tel Aviv kümmern. Herausgekommen ist dabei eine Reportage, die viel über die Bruchlinien und die Konflikte in Israel und in Palästina erzählt. Und auch darüber, wie Benjamin versucht, damit umzugehen. Zu finden in unserer DLF-Audiothek. Ich bin Gaspar Barenberg und tschüss.